Ja, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Spruch für die neue Woche steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, Vers 10 und lautet: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, zu retten, was verloren ist. Gott sucht uns. Wenn ich etwas suche, habe ich keine Ruhe, bis ich es gefunden habe. Denn es ist wichtig und wertvoll, vielleicht sogar selbst hergestellt. So ist es auch bei Gott. Er sucht die Menschen, die sich von ihm losgelöst haben und darum verloren sind. Er hat sie doch selbst gemacht und will sie als sein Gegenüber haben. Er möchte sie zurückholen in die Gemeinschaft mit ihm. Er errettet vor dem Tod, den wir durch unsere Sünde, also durch die Loslösung von ihm, verdient haben. Er sucht die Menschen, die erkennen, dass sie ohne ihn verloren sind und ihn brauchen, weil sie ihn ohne ihn nicht leben wollen. Sie suchen dann Gott ebenfalls und er vergibt und heilt allen Schaden. In der Losung heißt es weiter: Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Und in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Ich möchte mit uns beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne aufstehen, ja. Herr Jesus Christus, du Gottes- und Menschensohn, danke für deine Gegenwart jetzt. Danke, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist. Und danke, dass du uns suchst und rettest. Immer wieder dürfen wir zu dir kommen. Du bist ein guter, barmherziger Gott. Auch wenn wir das wissen, fehlt uns manchmal das nötige Vertrauen zu dir. Und wir gehen eigene Wege. Vergib uns bitte und hilf du uns selbst, dir ganz zu vertrauen und zu lernen, bei dir zu bleiben. Ganz besonders in dieser bedrohlichen Zeit, halte Unheil von uns fern. Wir legen unser Leben in deine Hand und bitten für die Kranken um Heilung an Körper, Geist und Seele. Und für die um deines Namens willen Verfolgten, dass sie an dir festhalten bis an ihr Ende. Und für die Hilfsorganisationen wie Open Doors und andere, segne ihre Arbeit. Wir bitten für die Regierenden, so zu entscheiden und zu handeln, dass es unserem Land und seinen Menschen dient. Für die Alten, die Diensthabenden und abseits stehen, die jetzt nicht unter uns sind, mache ihnen deine Nähe bewusst. Und sei bei Jörg Manderbach und Edna und Irmgard bei ihrem Einsatz in Brasilien. Bitten dich um Schutz, Kraft und Gelingen für all ihre Dienste und Unternehmungen dort und bringe auch sie wieder gesund zurück. Und gib bitte jetzt Vollmacht für die Verkündigung deines Wortes und hab Dank, Lob und Anbetung, du unser König und Herr. Amen. Unter der Überschrift Gottes unbegreifliche Größe steht im Römer 11, Vers 33 bis 36 in der neuen Genfer Übersetzung das folgende: Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig.
Ich bete kurz mit uns. Himmlischer Vater, segne dein Wort an uns. Hilf mir, es so weiterzugeben, wie du es willst, und hilf uns, mit Herz und Sinn zu erfassen, was du uns ganz persönlich sagen willst. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Gott erkennen statt verstehen oder die unverständliche Seite Gottes, ist das nur ein Wortspiel oder steckt da mehr dahinter? Ein Missionar erzählte, was er in einem Dorf in Kambodscha erlebte, das von der Terrorherrschaft der Roten Khmer heimgesucht wurde, die die Einwohner aufs Feld trieben, um einen Graben auszuheben, ihr eigenes Grab. Stundenlang in sengender Sonne, jeder wusste es. Aber da war eine Frau, die von ihrer Großmutter einmal etwas von einem gekreuzigten Gott gehört hat. Sie glaubte nicht an ihn, denn sie wusste gar nichts Genaues über ihn. In ihrer großen Not erinnerte sie sich daran und sie begann nach diesem gekreuzigten Gott zu schreien. Die ebenfalls, wir würden sagen, glaubensfernen Leute um sie herum fingen auf einmal auch zu schreien an zu diesem gekreuzigten Gott. Und plötzlich schrie das ganze Dorf zu diesem Gott, den sie alle nicht kannten. Sie waren ja Buddhisten. Sie warteten auf die Schüsse. Es kamen keine. Das Erschießungskommando war weg, verschwunden. Als der Missionar in dieses Dorf kam, sagten die Leute, da kommst du endlich. Wir müssen wissen, wer das ist, dieser gekreuzigte Gott. Viele von ihnen kamen zum Glauben. Die Geschichte eines natürlichen Eingreifens Gottes, wie sie es manchmal gibt. Ein anderer Bericht aus einem Ort im Südosten der Türkei, wo es einen kleinen christlichen Verlag mit einem christlichen Buchladen gibt. Dort haben einige gläubige Türken gearbeitet und Literatur von Jesus und über Jesus verbreitet. Eines Tages, sie arbeiteten zu dritt, kommen 5 fanatische Muslime, stürmen die Einrichtung, fesseln die Männer auf Stühlen und foltern sie grausam, stundenlang. Nachbarn rufen die Polizei, die kommt irgendwann, aber zu spät. Die 3 Männer waren tot. Einer war verlobt, 2 hinterlassen eine Familie. 2 Geschichten. Einmal greift Gott bei Buddhisten im letzten Moment übernatürlich ein. Bei dem anderen Mal haben die gläubigen Mitarbeiter einer christlichen Einrichtung sicher auch zu ihrem Gott gerufen und nichts ist passiert. 3 Märtyrer. Einmal wird einer von seiner Krankheit befreit, obwohl er ohne Gott lebt. Dann wird ein anderer nicht geheilt, obwohl er mit Gott lebt. Beides ist Realität. Beides gibt es. Aber wie passt das zusammen? Wie gehe ich mit solch widersprüchlichen Ereignissen um? Auch in der Apostelgeschichte 12 finden wir solch eine Doppelgeschichte. Herodes ließ verschiedene Mitglieder der Jerusalemer Gemeinde festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus ließ er enthaupten. Punkt. Kein Kommentar. Und als Herodes merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus gefangen nehmen. 4 Soldaten sollen ihn rund um die Uhr bewachen. Und was macht die Gemeinde? Sie betete Tag und Nacht inständig zu Gott. Natürlich hatte sie Angst. Und beten ist das, was auch wir in solchen Situationen tun. Da wird dieser Bericht zu einer Befreiungsgeschichte. Ein Engel befreit Petrus noch in der letzten Nacht vor dem Prozess. Die Gemeinde betete Tag und Nacht. Aber als Petrus befreit vor ihrer Tür steht, erschrecken sie sich. Sie haben gar nicht damit gerechnet, dass Gott so handelt. Und warum wird uns das berichtet? Es verunsichert uns doch. Wenn man betet, dann wird man bewahrt. Das wäre eine klare Botschaft. Klar wäre auch, wenn das Sterben irgendeinen Sinn hätte. Aber hier wird nichts kommentiert, es bleibt einfach so stehen. Und immer, wenn einem solche irritierenden Berichte in der Bibel begegnen, fragt man sich doch, was man daraus über Gott lernen kann. Und hier bedeutet die Lehre, dass Gott manchmal unverständlich, dass er manchmal verwirrend ist. Jakob geköpft, Petrus gerettet. Und über beiden steht auf irgendeine Weise Gott, aber auch auf für uns nicht durchsichtige Weise. Schwierig. Gott mutet uns Wege zu, die wir nicht durchschauen. Da ist einfach nichts zu sehen, selbst wenn wir noch so zwanghaft nach irgendwelchen Erklärungen suchen. Der Prediger Salomo sieht das so. Der Mensch kann nicht ergründen das Werk, das Gott tut. Weder Anfang noch Ende. So steht es bei Luther. Etwas ausführlicher beschreibt es die gute Nachricht. Dem Menschen hat Gott nur eine Ahnung von dem riesigen Ausmaß gegeben. Von dem, was er tut. Was er tut, kann der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt wahrnehmen. Das sagt Jesaja in Kapitel 48 so: Gottes Einsicht ist unergründlich. Er ist doch der Schöpfer der Welt. Gott erkennen statt verstehen, was uns eingangs nur wie ein Wortspiel erschien, bekommt eine ganz entscheidende Bedeutung für die Klärung unseres Glaubens. Hiervon ist ausnahmslos jeder betroffen, der Glaubensferne und der Glaubende, der am Anfang des Glaubens Stehende und der im Glauben Gereifte. Weshalb ist das so? Weil es eine unerklärliche Seite Gottes gibt. Hier sind uns Gottes Absichten schlicht nicht zugänglich. Es ist nicht so, dass keine Absichten Gottes da wären, aber wir sehen sie nicht. Dieser uns so nahe, väterliche, liebende Gott, er bleibt uns manchmal fremd und unfassbar. Durchblick haben wollen, danach verlangt uns doch. Das haben wir doch gelernt und trainiert. Und so kommen dann diese sogenannten Erkenntnisse zustande. Wenn Gott mir Leid zumutet, dann ist das sein Weg mit mir, um meinen Glauben zu stärken. Ich muss mich einfach darunter beugen. Gott heiligt durch Schwierigkeiten. Je größer die sind, umso mehr tut er das. Und dann kommen die anderen, alles verkehrt. Dahinter steht der Teufel. Gott schickt solches Leid nicht. Nie und nimmer. Lasst uns beten und fasten und den Teufel austreiben. Beides sind Versuche, dahinter zu schauen, es in den Griff zu bekommen. Die unerklärliche Seite Gottes zu umgehen. Es darf sie einfach nicht geben. Weil, so schließt man messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. So sagt es der Dichter Christian Morgenstern. Aber das bedeutet oft auch, dass wir Gott festnageln und ihn uns verfügbar machen wollen. Und das lässt Gott mit sich einfach nicht machen. Gott ganz verstehen wollen, Ursache und Wirkung immer durchschauen können, das lässt er nicht zu. Bei den Griechen war das anders. Die Griechen, für sie war es wichtig, Sie wollten die Götterwelt verstehen. Bei ihnen war jeder Gott für irgendetwas zuständig. Aber alles war genau definiert. Wir Christen haben etwas von dieser Prägung. Und das kann uns zur Not werden. Die Bibel geht anders um mit dem Unverständlichen, dem Schweren und den Zumutungen Gottes. Sie spricht nicht von Verstehen und Einordnen. Sie redet anders. Was immer dir passiert, es geht gar nicht darum, immer alles zu verstehen. Du sollst Gott erkennen. Das ist ein großer Unterschied. Verstehen können wir immer nur bedingt. Was wir aber laut Bibel immer können, ist Gott erkennen. Erkennen ist keine Verstandessache. Erkennen hat mit Beziehung zu tun. Und die ist bei Gott Liebe. Er liebt mich, ich bin ihm wichtig und darum kann ich ihm vertrauen. Darum fällt es mir leichter, mich ihm anzuvertrauen. Im Alten Testament heißt es zum Beispiel, Adam erkannte Eva. Da ist Erkennen ein Beziehungsbegriff und heißt, er schlief mit ihr. Adam erkannte Eva. Im Hebräischen, sie gaben sich einander hin. So bedeutet Erkennen intime Nähe. Man könnte auch übersetzen, ich vertraue mich jemandem an. Ich öffne mich, ich verschenke mich, ich lasse mich auf jemanden ein. Wir können Gott nicht immer verstehen, aber wir können ihn sogar im Unverständlichen erkennen, ihn nicht durchschauen, ihm aber näher kommen und uns ihm hingeben, ihn verehren, uns ihm anvertrauen. Es geht also um Hingabe. Das beste Beispiel ist die Ehe. Welche Frau kann schon sagen, sie hätte ihren Mann wirklich verstanden? Und welcher Mann, man soll ja immer vom Leichteren ausgehen, welcher Mann versteht denn seine Frau? Was machen aber Männer und Frau trotzdem? Sie lieben sich, geben sich einander hin, verehren einander, auch wenn sie sich nicht immer verstehen. Das ist Erkennen. Das ist das tiefe Konzept, das tiefe Konzept, Gott zu begegnen. In den Sprüchen Salomos steht ein Schlüsselvers zu diesem Geheimnis. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt nicht, den Verstand nicht zu gebrauchen, aber seine Verlässlichkeit hat Grenzen und deswegen heißt es weiter, sondern setz dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Erkenne ihn. Wo der Verstand Grenzen hat, können wir Gott immer erkennen. Ihn erkennen auf allen deinen Wegen, heißt es in der Bibel. Er wird deine Wege gerade machen. Er wird dafür sorgen, dass es weitergeht mit dir. Könnten wir mit unserem Denken Gott erfahren oder erfassen, dann wäre er nicht mehr Gott. Deshalb stoßen wir mit unserem Denken an unsere Grenzen. Und dann gilt es, sich einzugestehen, es gibt verschlossene Pläne Gottes. Es gibt seine undurchschaubaren Entscheidungen. Hiermit dringen wir erst zum Eigentlichen durch. Dass wir dennoch bei ihm bleiben, uns dennoch an ihn hängen, wie in der Ehe, trotz manchem Unverständlichen, bleiben wir dennoch beieinander und hängen aneinander. Ich schließe mit dir die Ehe für alle Zeiten, sagt Gott durch Hosea zu seinem Volk. Ich will mich mit dir verheiraten. Und du wirst erkennen, wer ich bin. Man kann nur erkennen, wenn man liebt. Das ist Grundlage dieser Beziehung. Davon lebt unser Verhältnis zu Gott. Wollen wir stattdessen nicht immer wieder hinter unseren Gott kommen? Zum Beispiel mit der Frage, warum lässt Gott das zu? Wir verbeißen uns an Erklärungsversuchen. Stattdessen können wir uns Gott anvertrauen, ihn zutiefst erkennen, auch wenn wir ihn nicht verstehen. Dann geht es mir um Gott und nicht um eine super Lösung für mich. Dann liebe ich Gott, vertraue mich ihm an und halte glaubend an ihm fest. Das ist Hingabe. Er liebt mich ganz, so wie ich bin. Dazu fand ich einen Bericht über ein Ehepaar, beide über 80. In ihrem Schweizer Urlaub erhalten sie die Nachricht, eilig nach Hause zu kommen. Die Familie ihrer verheirateten Tochter meldet sich nicht mehr. Erschrocken fahren die beiden in das Haus der Familie ihrer Tochter. Dort finden sie sie und ihre kleinen Kinder erschossen vom durch seine berufliche Situation verzweifelten Ehemann. Der hat sich anschließend selbst umgebracht. Völlige Lähmung bei den betagten Eltern, Trauer, Ohnmacht, Wut. Und sie sagen bis heute, wir können es nicht verstehen, aber trotzdem wollen wir bei Gott bleiben. Wir hören auf, nach Antworten zu suchen. Es gibt keine, und wenn, nur billige. Das zwingt einem die Frage auf, wie kann man mit dem Nicht-Erklärbaren umgehen und darin dennoch Gott erkennen? Es gibt dafür vier Verhaltensmuster. Das erste, die so Betroffenen, wie ich sie eben schilderte, schütten ihr Herz ungeschützt vor Gott aus. Alle Fragen, alle Klagen. So ist es auch in der Bibel, es gibt mehr Klage als Lobpsalmen. Ich darf Gott die dunklen Wege beklagen, über unverständliches Trauen. Glauben bedeutet dann, darauf zu vertrauen, dass er sich vor mir nicht verschließt und der Einzige ist, der damit wirklich gut umgehen kann. Dabei ehrlich zu sein, ist entscheidend in der Gottesbeziehung. Wer nicht ehrlich ist, dessen Glauben fehlt Entscheidendes. Schweigen ist oft ein Ausdruck mangelnden Vertrauens. Diese Eltern haben vertraut und es hat ihnen geholfen. Das Zweite, die so Betroffenen bleiben bei allem Unerklärbaren trotzdem bei Gott. Dennoch bleibe ich stets bei dir, heißt es im Psalm 73. Und das heißt, Gott erkenne. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, hat Jakob gesagt, als Gott ihm wehtat. Diesen Eltern ist das zu ihrem Lebensmotto geworden. Sie bleiben bei Gott, sie lassen nicht ab von ihm. Das Dritte, die so Betroffenen bleiben in der Gemeinde. Viele andere, denen Irritierendes widerfahren ist, ziehen sich zurück aus der Gemeinschaft mit anderen Christen, aus der Gemeinde, dem Hauskreis, von den Freunden, weil viele von ihnen so schlecht mit all dem Unerklärlichen umgehen können. Rückzug ist aber ein schlechter Weg. Solche Distanz ist manchmal der Anfang von der Distanz zu Gott. Dieses Elternpaar hat die Unbeholfenheit der anderen ausgehalten. Sie sind in Beziehung zu denen geblieben, die sie trugen. Sie haben Tränen gezeigt. Sie trauten sich, Hilflosigkeit erkennen zu lassen. Wenn wir uns aber isolieren, werden wir leicht ein Opfer der Lügen des Teufels. In der Gemeinschaft machen wir es ihm schwer damit. Ein letztes, die so Betroffenen hören nicht auf, anderen zu dienen. In ihren schweren Zeiten haben sie ihre Aufgaben wahrgenommen, für andere da zu sein. Gott nicht nur dann zu dienen, wenn alles glatt geht, sondern gerade jetzt. Dieses Ehepaar war einfach stark. Stark im Glauben, stark in seiner Trauer, stark in seiner Hilflosigkeit, für andere da zu sein. Ich fasse zusammen, vier Verhaltensmuster sind mir aufgefallen. Gott, den liebenden Vater, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, seiner Allmacht, aber auch Einzigartigkeit und Unerklärlichkeit nicht in allem zu verstehen, sondern ihn zu erkennen. Mein Herz ungeschützt vor ihm auszuschütten, in allem Unerklärbaren doch dennoch bei ihm zu bleiben, in der Gemeinschaft mit seinen Glaubensfreunden festzuhalten und nicht aufzuhören, anderen zu dienen. In Psalm 131 spricht der Psalmist davon, dass Gott denen, die ihn erkennen, aber nicht immer verstehen, manchmal eine nicht erklärbare Ruhe und einen tiefen inneren Frieden gibt. Da heißt es: Still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sanftes Kind im Arm der Mutter. Vertrau dem Herrn von jetzt an für alle Zeit. Da ist der Psalmist gestillt worden, weil er Gott nahe war, auch wenn er nicht alles verstehen und erklären konnte. Das bedeutet, Gott zu erlauben, nicht in jedem Punkt fassbar und durchsichtig für mich zu sein. Unvorhersehbar zu sein. Und mich ihm dennoch anzuvertrauen, mich ihm hinzugeben. O, welch eine Tiefe göttlicher Gnade, Weisheit und Erkenntnis. Unerforschlich sind seine Entschlüsse, unergründlich seine Wege. Ihm sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Weil das Gegenteil von Vertrauen Misstrauen ist, möchte ich gerne eine kurze Zeit des Nachdenkens anbieten, in der wir uns fragen können: Wo habe ich misstraut? Wo habe ich Gott misstraut? Weil ich etwas nicht verstanden habe, was geschah. Ich bekenne ihm dies als Schuld und bitte ihn um Vergebung dafür. Glücklich zu schätzen, wer hierfür einen seelsorgerlichen Freund an seiner Seite hat. Nach dieser Pause schließe ich mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, ich bitte dich, verhilf mir zu dieser neuen Beziehung zu dir, zu diesem Vertrauen in deine Allmacht, in der du mir manchmal unverständlich bist und bleibst. Verhilf mir zu dieser Hingabe an dich, wohlwissend, dass du mich immer liebst. Wenn ich Schweres zu tragen habe, will ich dennoch bei dir bleiben, auch wenn es sich nicht erklären lässt. Ich will dir ganz ehrlich mein Herz ausschütten, weil ich dir ganz vertraue. Ich will an der Gemeinschaft mit meinen Glaubensfreunden festhalten, die mich tragen, auch dann, wenn sie mich nicht ganz verstehen. Und ich will in deinem Dienst bleiben, auch wenn nicht alles glatt geht und Unverständiges bleibt, weil mich der andere braucht. Ich danke dir, dass du der Einzige bist, der auch mit meinen dunklen Wegen richtig umgehen kann. Ich lobe dich in Jesu Namen. Amen.